neueste Entwicklung der Physik legt nahe, dass die Zeit nicht existiert. Das simple Nicht-Existieren der Zeit, die wir kennen, ist eine offene Möglichkeit, welche wir ernst nehmen sollten. Üblicherweise, wenn wir uns fragen, ob es die Zeit gibt, ist die Antwort auf diese Frage offensichtlich. Natürlich gibt es sie. Schau auf deinen Kalender oder auf deine Uhr. Sie tickt. Doch wenn die Physik sagt, es gibt sie nicht, wie kann das sein und was würde das bedeuten? Doch zuerst müssten wir eine kleine Krise bewältigen. Die Physik steckt nämlich in einer Krise. Im letzten Jahrhundert haben wir das Universum mit zwei erfolgreichen physikalischen Theorien erklärt: der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Die Quantenmechanik beschreibt, wie die Dinge in der unglaublich winzigen Welt der Teilchen- und Teilchenwechselwirkung funktionieren. Und die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt das große Bild der Schwerkraft und die Bewegung von großen Objekten wie Galaxien, Planeten und Monden. Beide Theorien funktionieren für sich sehr gut. Sie erklären uns das Universum, soweit wir es nun mal verstehen können. Aber es wird angenommen, dass sie im Widerspruch zueinander stehen. Obwohl beide Theorien sehr gut funktionieren und obwohl die genaue Art des Konflikts umstritten ist, sind sich die Wissenschaftler im Allgemeinen einig, dass beide Theorien durch eine neue, allgemeinere Theorie ersetzt werden müssen. Die Physiker wollen eine Theorie der Quantengravitation entwickeln, die die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik ersetzt und gleichzeitig den außerordentlichen Erfolg der beiden Theorien nutzt und dementsprechend kombiniert. Eine solche Theorie würde erklären, wie das große Ganze der Schwerkraft auf der Miniaturskala der Teilchen funktioniert. Doch die Erstellung einer Theorie der Quantengravitation ist außerordentlich schwierig. Ein Versuch, den Konflikt zwischen den beiden Theorien zu überwinden, ist die Stringtheorie. Bei der Stringtheorie werden die Teilchen, die wir kennen und lieben, durch Strings ersetzt, die dann in bis zu 11 Dimensionen schwingen. Die Stringtheorie hat jedoch mit einer weiteren Schwierigkeit zu kämpfen. Die Stringtheorien bieten eine Reihe von Modellen an, die dann ein Universum beschreiben, das weitgehend den unseren gleicht. Jedoch machen die Modelle der Theorie keine klaren Vorhersagen, die dann durch Experimente überprüft werden könnten, um schließlich herauszufinden, welches Modell das richtige ist. Daher waren viele Physiker in den 80er und 90er Jahren mit der Stringtheorie unzufrieden und entwickelten dementsprechend eine Reihe von neuen mathematischen Ansätzen für die Quantengravitation. Einer der bekanntesten dieser Ansätze ist die Schleifenquantengravitation, die davon ausgeht, dass das Gefüge von Raum und Zeit aus einem Netzwerk extrem kleiner, diskreter Teile, sogenannter Schleifen, besteht. Einer der bemerkenswerten Aspekte der Schleifenquantengravitation ist, dass sie die Zeit vollständig zu eliminieren scheint. Die Schleifenquantengravitation ist nicht der einzige Ansatz zur Abschaffung der Zeit. Auch bei einer Reihe anderer Ansätze scheint die Zeit als grundlegender Aspekt der Realität verschwunden zu sein. Doch wieso? Sind wir denn nicht auf die Zeit angewiesen? Wir wissen, dass ein Morgen nach dem Heute kommt und gestern nun mal bereits vorbei ist. Das ist doch die Zeit, oder? Wir wissen also, dass wir eine neue physikalische Theorie brauchen, um das Universum zu erklären, und dass diese Theorie möglicherweise keine Zeit enthält. Angenommen, eine solche Theorie erweist sich als richtig, würde daraus folgen, dass die Zeit nicht existiert. Nun, das ist kompliziert, und es hängt davon ab, was wir mit Existieren meinen. In physikalischen Theorien gibt es keine Tische, Stühle oder Menschen, und dennoch akzeptieren wir, dass Tische, Stühle und Menschen existieren, habe ich recht? Und warum? Weil wir davon ausgehen, dass diese Dinge auf einer höheren Ebene existieren als der, die von der Physik beschrieben wird. Wir sagen, dass Tische zum Beispiel aus einer grundlegenden Physik von Teilchen entstehen, die um Universum herumschwirren. Aber während wir eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, wie ein Tisch aus fundamentalen Teilchen entstehen könnte, haben wir keine Ahnung, wie die der Zeit aus etwas noch Fundamentalerem entstehen könnte. Solange wir also keine guten Erklärungen dafür haben, wie Zeit entsteht, Können wir nicht einfach davon ausgehen, dass sie existiert? Und vielleicht existiert die Zeit auch auf keiner uns bekannten Ebene. Denn zu sagen, dass die Zeit auf keiner Ebene existiert, ist so, als würde man sagen, dass es überhaupt keine Tische gibt. Doch wir wissen, dass es Tische gibt. Und wir wissen ja, dass ein Morgen kommen wird. Ich weiß, dass du dir Stunden, nachdem ich das Video erstellt habe, dir das Video anschaust. Ich weiß es, während ich es erstelle, weil ich weiß, dass du es später in der Zeit anschauen wirst. Ich meine ja, der Versuch, in einer Welt ohne Tische zurechtzukommen, mag schwierig erscheinen, aber in einer Welt ohne Zeit zurechtzukommen, erscheint geradezu komplett katastrophal. Passiert denn dann alles gleichzeitig? Schaust du gerade das Video an, während ich es noch schneide? Nein, da muss eine Reihenfolge sein. Eine Reihenfolge an Ereignissen. Unser ganzes Leben ist auf die Zeit ausgerichtet. Wir planen die Zukunft im Lichte dessen, was wir über die Vergangenheit wissen. Wir machen Menschen für ihre Handlungen in der Vergangenheit moralisch verantwortlich, um sie später zu tadeln. Wir halten uns selbst für Wesen, die etwas tun können, auch weil wir planen können, so zu handeln, dass sich in der Zukunft Veränderungen ergeben. Aber was nützt das alles? Was nützt es zu handeln, um eine Veränderung in der Zukunft herbeizuführen, wenn es in Wirklichkeit keine Zukunft gibt, für die man handeln muss? Und welchen Sinn hat es, jemanden für eine vergangene Handlung zu bestrafen, wenn es keine Vergangenheit und somit offensichtlich keine solche Handlungen gibt? Die Entdeckung, dass es keine Zeit gibt, würde die ganze Welt zum Stillstand bringen. Wir hätten keinen Grund, das Bett zu verlassen. Was für ein Schlamassel. Aber hey, es gibt einen Ausweg. Während die Physik die Zeit abschafft, denn wenn wir ehrlich sind, brauchen wir sie auch gar nicht, scheint die Kausalität sie intakt zu lassen. Die simple Tatsache, dass eine Sache eine andere bewirken kann. Ich mache nun mal das Video für dich, damit du es anschauen kannst. Du kannst es anschauen, weil ich es schneide. Es ist eine Reihe an Ereignissen, die sich selbst erklären und aufeinander folgen. Und vielleicht will uns die Physik damit sagen, dass die Kausalität und nicht die Zeit das grundlegende Merkmal unseres Universums ist. Wenn das stimmt, dann kann das Handeln immer noch überleben. Ich habe immer noch einen Grund, morgens aufzustehen, denn es folgt danach ja irgendwas, es folgt ein Ereignis. Die Kausalität ist so grundlegend für so viele Gesetze des Universums, wenn nicht sogar für alle. Wir haben eine klare Lichtgeschwindigkeit, eine Grenze, mit der sich Licht bewegen kann, bis gar nicht mal ums Licht. Diese Grenze ist vielleicht falsch verstanden. Vielleicht geht es nur um die Kausalität. In jedem Augenblick, der vergeht, reisen wir von der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft. Wobei die Zeit immer in dieselbe Richtung fließt. Zu keinem Zeitpunkt scheint sie stillzustehen oder sich umzukehren. Der Pfeil der Zeit zeigt für uns immer nach vorn. Betrachtet man jedoch die Gesetze der Physik von Newton bis Einstein, von Maxwell bis Bohr, von Dirac bis Feynman, so scheint die Zeit zeitsymmetrisch zu sein. Und das mag es mal verwirren, aber es heißt nur, dass die Zeit nach vorn fließt, aber auch in andere Richtungen. Mit anderen Worten, die Gleichungen, die unsere Realität bestimmen, haben keine Vorliebe dafür, in welche Richtungen die Zeit fließt. Die Lösungen, die das Verhalten eines jeden Systems beschreiben, das den physikalischen Gesetzen, so wie wir sie verstehen, gehorcht, sind für die Zeit, die in der Vergangenheit fließt, genauso gültig wie für die Zeit, die in der Zukunft fließt. Doch durch unsere Day-to-Day-Erfahrung wissen wir, dass die Zeit nur in eine Richtung fließt, vorwärts. Woher kommt also dieser Pfeil der Zeit? Unsere Basics der Physik sagen uns was sehr Einfaches. Sie sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Zeitpfeil und etwas, was sich Entropie nennt, gibt. Obwohl die meisten Menschen normalerweise Chaos mit Entropie gleichsetzen, ist das eine ziemlich seichte Beschreibung, die auch nicht besonders genau ist. Betrachten wir die Entropie stattdessen als ein Maß dafür, wie viel thermische Energie möglicherweise in nützliche mechanische Arbeit umgewandelt werden könnte. Und mit thermischer Energie meine ich natürlich einfache und simple Wärme. Dies ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Er ist ein sehr wichtiger Zusammenhang in der Physik und besagt, dass die Entropie eines geschlossenen Systems, also in sich selbst abgeschlossen, im Laufe der Zeit nur zunehmen oder gleich bleiben kann. Sie kann niemals sinken. Mit anderen Worten, mit der Zeit muss die Entropie des gesamten Universums zunehmen. Das ist das einzige physikalische Gesetz, das eine Vorzugsrichtung für die Zeit zu haben scheint. Aber wie genau funktioniert das? Gut, nehmen wir eine verschlossene Box mit einer Trennlinie in der Mitte dieser Box. In der Box befinden sich Teilchen. Sagen wir mal 3. Wir schütteln jetzt die Box mal kräftig und öffnen sie. Wir sehen, dass sich 2 der Teilchen auf der rechten Seite befinden und 1 befindet sich auf der linken Seite. Was passiert aber, wenn wir sagen wir mal 10 Teilchen nehmen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir, dass 9 davon nur auf der rechten Seite landen? Und was ist, wenn wir 10.000 Teilchen nehmen? Die Wahrscheinlichkeit sinkt immens und somit steigt auch das Chaos und, besser gesagt die Entropie. So lässt sich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ganz gut beschreiben. Heißt das also, dass wir die Zeit nur aufgrund des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik so erleben, wie wir sie erleben? Heißt es, dass es eine grundsätzlich tiefe Verbindung zwischen dem Pfeil der Zeit und der Entropie gibt? Und einige Physiker glauben das, und es ist sicherlich eine Möglichkeit. Es stimmt, dass die Entropie den Zeitpfeil für eine Reihe von Phänomenen erklärt. Zum Beispiel, warum sich Kaffee und Milch mischen, aber nicht entmischen. Warum Eis in einem warmen Getränk schmilzt, aber nie spontan zusammen mit einem warmen Getränk aus einem kalten Getränk entsteht. Und warum sich ein gekochtes Rührei nie in ein rohes und getrenntes Eiweiß- und Eigelb-Ei zurückverwandelt. In all diesen Fällen ist ein Zustand mit ursprünglich niedrigerer Entropie im Laufe der Zeit in einen Zustand mit höherer Entropie übergegangen. Und dafür gibt es in der Natur zahlreiche Beispiele, zum Beispiel einem mit Molekülen gefüllten Raum. Auf der einen Seite kalte, sich sehr langsam bewegende Moleküle und auf der anderen Seite heiße, sich sehr schnell bewegende. Mit der Zeit wird der Raum vollständig mit Teilchen mittlerer Energie durchgemischt, was eine starke Zunahme der Entropie und eine unumkehrliche Reaktion bedeutet. Nun, das ist allerdings nicht völlig unumkehrlich. Es gibt nämlich einen Vorbehalt, den die meisten Leute vergessen, wenn es um den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und den Entropieanstieg geht. Er bezieht sich nur auf die Entropie eines geschlossenen Systems, das heißt eines Systems, bei dem keine Energie von außen zu oder abgeführt wird. Eine Möglichkeit, diese Reaktion umzukehren, wurde erstmals in den 1870er Jahren von dem Physiker James Clerk Maxwell erdacht. Man braucht nur eine äußere Einheit, die eine Kluft zwischen den beiden Seiten des Raums öffnet, indem sie die kalten Moleküle auf die eine Seite und die heißen Moleküle auf die andere Seite strömen lässt. Genau diese Idee wurde als Maxwells Dämon bekannt und sie ermöglicht es, dass die Entropie des Systems verringert wird. Aber es gibt jetzt erstmal eine Erklärung zu Maxwells Dämon, wie genau er funktioniert. Und das sogar von mir selbst aus der Vergangenheit. Maxwell stellte sich eine Kiste vor, die ein Gas mit einer bestimmten Temperatur oder einem bestimmten Druck enthielt. In jedem Gas sind einige Moleküle heißer, bewegen sich also schneller, und andere kühler, demnach langsamer, als der Durchschnitt. In Maxwells Gedankenexperiment wird eine Trennwand mit einer kleinen Falltür in die Box gelegt, und die Falltür wird von dem imaginären Dämon bewacht, das ohne Energieverbrauch auswählt, welche Moleküle auf die eine oder andere Seite gelangen. Der Dämon könnte zum Beispiel zulassen, dass nur heißere Moleküle auf der rechten Seite bleiben oder auf die rechte Seite gelangen, während die überdurchschnittlich kühlen Moleküle auf die linke Seite gelangen. Das Endergebnis ist, dass alle heißen Moleküle auf einer Seite der Box landen, die daher wärmer ist als die andere Seite, die nur kühle Moleküle enthält. Der Dämon hat im Wesentlichen ein gemischtes Gas, demnach eine höhere Entropie, in getrennte Gase, demnach eine niedrige Entropie umgewandelt, was gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstoßt, der auch besagt, dass die Entropie in einem isolierten System nicht abnehmen sollte. In Maxwells Gedankenexperiment erzeugt der Dämon einen Temperaturunterschied einfach aus Information über die Gasmolekültemperatur und ohne Energie direkt auf diese Weise zu übertragen. Die Temperaturdifferenz in der Box könnte dann verwendet werden, um eine Wärmekraftmaschine zu betreiben. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, die Folge ist nämlich hier oben verlinkt. Aber hier haben wir natürlich ein wenig gecheatet. Denn natürlich kann man damit nicht gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstoßen. Der Haken an der Sache ist, dass der Dämon eine enorme Menge an Energie aufwenden muss, um die Teilchen auf diese Weise zu entmischen. Das System, das unter dem Einfluss des Dämons steht, ist ein offenes System. Wenn man die Entropie des Dämons selbst in das Gesamtsystem der Teilchen mit einbezieht, wird man feststellen, dass die Gesamtentropie tatsächlich insgesamt zunimmt. Aber jetzt kommt der Clou. Selbst wenn wir das in der Box erleben würden und die Existenz des Dämons nicht bemerken würden, mit anderen Worten, wenn wir nur in einer Box des Universums landen würden, in der die Entropie abnimmt, würde die Zeit für uns weiterlaufen. Der thermodynamische Fall der Zeit bestimmt nicht die Richtung, in der wir den Lauf der Zeit wahrnehmen. Woher kommt also der Fall der Zeit, der mit unserer Wahrnehmung so Hand in Hand geht? Nun, die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Wir wissen es nicht.
I don't know.
Was wir jedoch wissen, ist, dass der thermodynamische Zeitfall es nicht ist. Unsere Messungen der Entropie im Universum kennen nur eine mögliche enorme Abnahme der Entropie in der gesamten Geschichte des Universums. Das Ende der kosmischen Inflation und ihren Übergang zum heißen Urknall. Und selbst das könnte einen sehr großen Anstieg der Entropie bedeutet haben, nämlich den Übergang von einem inflationären Zustand zu einem von Materie und Strahlung erfüllten Zustand. Wir wissen, dass unser Universum auf ein kaltes, leeres Schicksal zusteuert. Nachdem alle Sterne ausgebrannt sind, nachdem alle schwarzen Löcher verdampft sind, nachdem die dunkle Energie die ungebundenen Galaxien auseinanderreißt und die gravitative Wechselwirkung die letzten verbleibenden gebundenen planetarischen und stellaren Überreste hinauswerfen. Dieser thermodynamische Zustand maximaler Entropie wird als der Wärmetod des Universums bezeichnet. Seltsamerweise weist der Zustand, aus dem unser Universum entstanden ist, der Zustand der kosmischen Inflation, genau dieselben Eigenschaften auf, nur mit einer viel größeren Expansionsrate während der Inflationsepoche, als es in unserer jetzigen, von dunkler Energie dominierten Epoche der Fall sein wird. Wie kam also die Inflation zum Ende? Wie wurde die Vakuumenergie des Universums, die dem leeren Raum selbst innewohnende Energie, in ein thermisch heißes Bad aus Teilchen, Antiteilchen und Strahlung umgewandelt? Und ging das Universum während der kosmischen Inflation von einem Zustand mit unglaublich hoher Entropie in einen Zustand mit niedriger Entropie während des heißen Urknalls über? Oder war die Entropie während der Inflation sogar noch niedriger, weil das Universum schließlich in der Lage war, mechanische Arbeit zu verrichten? Zum jetzigen Zeitpunkt können wir uns nur von den Theorien leiten lassen. Die experimentellen oder beobachteten Signaturen, die uns die Antworten auf diese Fragen liefern würden, sind leider noch nicht entdeckt worden. Wir verstehen den Fall der Zeit aus der thermodynamischen Perspektive. Und das ist eine unglaublich wertvolle und interessante Erkenntnis. Aber wenn wir wissen wollen, warum das Gestern in der unveränderlichen Vergangenheit liegt, das Morgen in einem Tag kommt und die Gegenwart das ist, was wir gerade erleben, wird uns die Thermodynamik keine Antwort geben. Aber wir wären hier nicht bei Entropy, wenn ich euch jetzt nicht so richtig mit einem Mindblow entlassen würde. Denn all das in diesem Video Erwähnte, das interessiert die Quantenphysik nicht im geringsten. Quantenteilchen bewegen sich in beliebige Richtungen der Zeit. Die Quantenwelt ist nämlich dazu in der Lage, die Zeit umzukehren. Zwei faszinierende Signale, die in einem kleinen Gravitationsdetektor entdeckt wurden, könnten auf alle möglichen exotischen Phänomene hindeuten. Von neuer Physik, über dunkle Materie, die mit schwarzen Löchern interagiert, bis hin zu Schwingungen aus dem Anfang des Universums. Doch aufgrund der recht neuen Technologie des Experiments sind die Forscher vorsichtig, wenn es darum geht, eine Entdeckung irgendeiner Art zu behaupten. Einrichtungen wie das Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ist ein sehr langer Name, aber kurz LIGO, suchen mit gigantischen, lasergesteuerten Detektoren nach enormen Wellen im Gefüge der Raumzeit, den sogenannten Gravitationswellen. Diese entstehen durch Kollisionen von schwarzen Löchern und Neutronensternen im fernen Universum. Diese Ereignisse sind so stark, dass sie die Raumzeit erschüttern und Wellen mit einer Wellenlänge von Hunderten von Kilometern aussenden. Lange bevor diese riesigen Observatorien gebaut wurden, vermuteten Wissenschaftler, dass Gravitationswellen dieser Größenordnung existieren, weil sie wussten, dass schwarze Löcher und Neutronensterne manchmal zusammenstoßen sollten. So Michael Toba, Physiker an der University of Western Australia in Perth. Aber es gibt keine gut erforschten Quellen für Gravitationswellen mit kürzeren Wellenlängen, zwischen einigen Metern und einigen Kilometern. Dennoch, im Universum gibt es immer Dinge, die wir nicht erwarten. In den letzten Jahren wurde der Bau von Detektoren vorangetrieben, die nach diesen kleineren Gravitationswellen suchen können. Darunter auch der Detektor von Toba und seinen Kollegen. Ihr Gerät besteht aus einer Scheibe aus Kristallquarz mit einem Durchmesser von 3 cm und einer Resonanzkammer, die ein elektrisches Signal erzeugt, wenn sie bei bestimmten Frequenzen vibriert. Toba verglich den Aufbau mit einer Glocke oder einem Gong, der in bestimmten Tonhöhen erklingt. Wenn eine Gravitationswelle darauf trifft, wird sie angeregt, sagte er. Dieses Klingeln im Kristall wird dann von elektrischen Sensoren als elektromagnetisches Signal aufgefangen. Die Forscher platzierten ihren Detektor hinter mehreren Strahlungsabschirmungen, um von elektromagnetischen Hintergrundfeldern geschützt zu sein, und kühlten ihn auf extrem niedrige Temperaturen, um die thermischen Vibrationen in der Apparatur selbst zu minimieren. Während der 153-tätigen Laufzeit des Experiments klingelte der Kristall zweimal, jeweils für 1 oder 2 Sekunden. Die Ergebnisse des Teams wurden am 12. August in der Zeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht. Die Wissenschaftler versuchen nun herauszufinden, was diese Ergebnisse verursacht hat. Geladene Teilchen, sogenannte kosmische Strahlen, die aus dem Weltraum einströmen, sind eine mögliche Erklärung, so Toba. Eine andere Erklärung könnte eine bisher unbekannte Art von thermischer Fluktuation im Kristall sein, die aufgrund der extrem kalten Temperaturen minimal gewesen sein sollte. Aber es gibt auch eine Reihe exotischer Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Art von dunkler Materie, die als Axion bekannt ist und sich selbst um ein schwarzes Loch dreht und Gravitationswellen aussendet. Doch viele Erklärungen könnten eine bisher unbekannte Physik jenseits des Standardmodells erfordern, das fast alle subatomaren Teilchen und Kräfte im Universum beschreibt. Das Axion ist ein hypothetisches Elementarteilchen, ohne elektrische Ladung und mit Spin 0. Es wäre eine Lösung des Problems. Diese theoretische Überlegung erfordert zwar eine Verletzung der CP-Symmetrie, diese wurde aber bisher nicht beobachtet. Unter CP-Symmetrie versteht man die Verletzung der CP-Invarianz. Diese besagt, dass sich die physikalischen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten in einem System nicht ändern sollten, wenn alle Teilchen durch ihre Antiteilchen ersetzt und gleichzeitig alle Raumkoordinaten gespiegelt werden. Bisher, also Stand 2020, konnte das Axion, welches ein Kandidat für dunkle Materie ist, nicht gefunden werden. Doch wir haben noch eine Theorie. Denn kurz nach dem Urknall durchlief das Universum nach Ansicht der Kosmologen eine Phase, die als Inflation bezeichnet wird und in der sich exponentiell alles ausdehnte. Dies bedeutet, dass der Bereich, der dem beobachtbaren Universum entspricht, hätte bei der Theorie einen Durchmesser, der den eines Photons weit unterschreitet, auf etwa 10 cm expandieren müssen, in einer unglaublich kurzen Zeit. Anschließend setzte das Universum seine Expansion im Rahmen des Standard-Urknall-Modells fort, wie von den Friedmann-Gleichungen beschrieben. Die bisher theorisierte Ursache dieser Expansion ist die Zustandsänderung eines skalaren Feldes mit einem extrem flachen Potential. Ein Feld, genannt Inflatonfeld, hat eine Zustandsgleichung mit negativem Druck. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie führt dies zu einer abstoßenden Kraft und damit zu einer Ausdehnung des Universums. Um die Dynamik der Inflation zu verstehen, wird ein skalares Quantenfeld benötigt, das räumlich homogen ist und eine endliche Energiedichte aufweist. Wenn sich das Feld zeitlich langsam genug ändert, nämlich in Richtung einer Verringerung der Energiedichte, so hat es negativen Druck und verhält sich effektiv wie eine kosmologische Konstante, führt also zu einer beschleunigten Expansion des Universums. Am Ende dieser Ära könnte das Universum einen Phasenübergang durchlaufen haben, so wie Wasser vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht, wenn es kocht. Wenn dies geschah, könnte der Übergang große Mengen an Energie in das Gefüge der Raumzeit eingebracht haben und Gravitationswellen erzeugt haben, die mit diesem Experiment vielleicht beobachtet wurden. Die Wissenschaftler sagen, dass es noch nicht genug Beweise gibt, um sagen zu können, welche Ereignisse im Kristall stattgefunden haben. Aber sie sind gespannt auf dieses Experiment und andere, die in naher Zukunft online gehen werden. Toba und sein Team sind da sehr optimistisch. Sie sagen, es wäre schön, wenn es sich um Gravitationswellen handeln würde. Aber wir sind noch nicht sicher, sagt er. Jetzt, da die Forscher diese Entdeckung gemacht haben, können sie weitere Sensoren wie diesen bauen, fügt er hinzu. Wenn mehrere Geräte das gleiche Signal zur gleichen Zeit sehen, könnte dies möglicherweise auf etwas im Universum hindeuten und helfen, interne Prozesse wie thermische Fluktuation im Kristall auszuschließen. Diese Entdeckung könnte sehr wertvoll sein. Die Wissenschaftler beobachten immer noch die Ergebnisse und wir sind sehr gespannt, ob sie möglicherweise vielleicht eine Gravitationswelle vom Anfang des Universums erfasst haben. Doch wären wir in der Lage, somit den Anfang des Universums zu verstehen? Denn es bleiben eine Menge Fragen offen. Ich weiß, euer Wissensdurst ist noch lange nicht gestillt und wir brauchen eindeutig mehr Informationen. Wie kam die Inflation überhaupt zustande und gab es überhaupt eine Zeit vor dem Urknall? Du kannst dich in jede Richtung, in die du dich bewegen möchtest, bewegen. Vorwärts, rückwärts, links oder rechts. Wir haben drei unabhängige Dimensionen, in denen wir in einem Raum navigieren können. Zusätzlich gibt es eine vierte Dimension, die Zeit. Wir bewegen uns durch die Zeit genauso, wie wir uns durch den Raum bewegen. Und nach den Regeln der Einsteinschen Relativitätstheorie sind unsere Bewegungen durch Raum und Zeit untrennbar miteinander verbunden. Und meine Frage, die ich in diesem Video beantworten möchte, ist, ob die Existenz der vierten Dimension, also der Zeit, wirklich notwendig ist. Wenn sie existiert, wie wurde sie nachgewiesen? Wenn sie theoretisch ist, warum glauben wir, dass sie existieren muss? Denn diese Frage beschäftigt die Physiker seit mehr als einem Jahrhundert. Es gibt zahlreiche Gründe, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen und nicht nur die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, sondern diese auch als Fakt anzusehen. Und vielleicht ist der beste Anfang, den wir machen können, ist, uns zu überlegen, wie das Leben sein würde, wenn wir, ein dreidimensionales Wesen, jemanden begegnen würden, der in einem zweidimensionalen Universum lebt. Als ob er auf die Oberfläche eines Blattes Papier beschränkt wäre oder einer Karte. Stellt euch mal vor, wir wären dieses Wesen, welches in einem zweidimensionalen Universum lebt. Wir könnten uns sowohl vorwärts oder rückwärts, als auch von einer Seite zu der anderen bewegen, aber wir hätten kein Konzept von oben und unten. Für uns wäre es, als würde jemand fragen, was liegt nördlich des Nordpols? Hier auf der Erde ist es eine Frage, die keinen Sinn ergibt. Aber für ein dreidimensionales Wesen sind Auf und Ab offensichtlich. Stellen wir uns vor, wir hätten zweidimensionale Charaktere, wie in einer schlechten Serie, auf einer Karte. Wir können jeden dieser Oberflächenbewohner nehmen und die Figur überall hinbewegen, teleportieren, durch all die Dimensionen bewegen, die uns gegeben sind. In unserem Fall bestehen Dimensionen aus Achsen, X und Y. Die Tatsache, dass wir diese zusätzliche dritte Dimension nicht wahrnehmen können, ist nicht unbedingt ein Argument gegen ihre Existenz. Was wir jedoch einschränken können, sind die Eigenschaften einer solchen zusätzlichen Dimension. Wenn zum Beispiel ein Wesen, das auf dieser zweidimensionalen Oberfläche lebt, sprechen würde, wie würden sich die von ihm ausgesendeten Schallwellen ausbreiten? Würden sie auf das zweidimensionale Universum beschränkt bleiben oder würden sie in das dreidimensionale Universum aussickern? Wenn du ein dreidimensionaler Beobachter wärst, der diese Bewohner der 2D-Welt bei ihren Geschäften beobachtet, könntest du dann ihre Gespräche von außerhalb ihrer zweidimensionalen Oberfläche mithören? Oder würde der Klang nicht durch diese dritte Dimension reisen? Was ist, wenn unser Universum genauso ist? Nur sind wir nicht die Oberflächenbewohner. Wir sind die Karte. Wir sind darauf beschränkt, auf drei räumliche Dimensionen zurückzugreifen, aber diese drei Dimensionen dienen als Grenze für einen größeren, höherdimensionalen Raum. Wir bewegen uns durch den Raum links, rechts, hoch, runter, aber diese Dimensionen sind bei weitem nicht alles. Genauso wichtig und doch ganz anders ist die Dimension der Zeit. Wir bewegen uns zwar immer vorwärts durch die Zeit, aber es ist genauso eine Dimension wie jede andere der räumlichen. Egal, ob wir sagen, wir leben in einem vierdimensionalen Universum, das durch das Gefüge der Raumzeit beschrieben wird, oder in einem 3+1-dimensionalen Universum, in dem wir drei räumliche plus eine zeitliche Dimension haben. Wir können diese Entitäten nicht voneinander trennen, während wir physikalisch korrekt bleiben wollen. Der Mensch lebt zum großen Teil nur auf der Erdoberfläche. Wenn wir beschreiben möchten, wo wir uns befinden, müssen wir normalerweise nur zwei Koordinaten eingeben, einen Breiten- und einen Längengrad. Wir brauchen nur diese beiden Werte. Die beschreiben, wo wir uns entlang der Achsen unseres Planeten befinden. Denn die dritte Dimension ist gegeben. Wir befinden uns auf der Erdoberfläche. Wenn wir uns jedoch unter der Erde oder in der Luft über der Oberfläche befinden, benötigen wir eine dritte Koordinate, um unseren Standort genau zu beschreiben. Höhe und Tiefe. Doch jemand könnte sich, der sich genau auf diesem gleichen Breiten- und Längengraden wie wir befinden, den gleichen zweidimensionalen Koordinaten in einem unterirdischen Tunnel oder in einem Hubschrauber befinden. Wir befinden uns nicht unbedingt an derselben Stelle, aber wir benötigen drei unabhängige Informationen, um unseren Standort zu beschreiben. Aber auch zwei verschiedene Objekte mit den gleichen exakten dreidimensionalen Raumkoordinaten müssen sich nicht unbedingt überlappen. Der Grund ist folgender. Denk mal an deinen Stuhl, an dem du gerade sitzt. Wir können definitiv den Standort beschreiben, durch die uns drei vertrauten Raumkoordinaten, X, Y und Z. Auf diesem Stuhl sitzen wir doch gerade jetzt, genau an diesem Zeitpunkt, im Gegensatz zu gestern, vor einer Stunde, nächste Woche oder in 10 Jahren. Um ein Ereignis in der Raumzeit vollständig zu beschreiben, muss man nicht nur wissen, wo es auftritt, sondern auch wann. Zusätzlich zu X, Y und Z benötigen wir eine weitere Koordinate. Eine Koordinate der Zeit, T. Und ja, obwohl dies jetzt offensichtlich erscheinen mag, spielte es in der Physik bis zur Entwicklung der einsteinischen Relativitätstheorie keine große Rolle. Als Physiker begannen, über das Thema Gleichzeitigkeit nachzudenken. Denken wir an zwei getrennte Orte, einen Punkt A und einen Punkt B. Beide Punkte sind durch einen Weg verbunden. Stellen wir nun vor, wir haben eine Person, die bei A beginnt, während die andere bei B beginnt. Und sie reisen jeweils zu dem anderen Punkt. Wir können uns ungefähr vorstellen, wo sich jeder befindet, indem wir einen Finger von jeder Hand auf A und B legen und sie dann zu ihren jeweiligen Punkten führen. Es gibt keine Möglichkeit für die Person, die bei A beginnt, zu B zu gelangen, ohne an der anderen Person vorbeizugehen. Und es gibt keine Möglichkeit für die Person, die bei B beginnt, zu A zu gelangen, ohne die erste Person zu treffen. Mit anderen Worten, damit jede Person an ihrem Ziel ankommt, muss es einen Moment geben, in dem jeder unserer beiden Finger gleichzeitig dieselbe Stelle besetzt. Ob wir das nun jetzt wollen oder nicht. In der Relativitätstheorie ist dies als simultanes Ereignis bekannt, bei dem sich alle Raum- und Zeitkoordinaten zweier verschiedener physischer Objekte überlappen. Dieses Gedankenexperiment erklärt, warum Zeit als eine Dimension betrachtet werden muss, durch die wir uns bewegen, genau wie unsere räumliche Dimension Dimensionen sind, durch die wir uns bewegen. Es war jedoch nicht Einstein, der Raum und Zeit zu einer einzigen Formulierung zusammenfügte, die sie untrennbar machte. Stattdessen war es Einsteins ehemaliger Professor, Hermann Minkowski, der herausfand, wie untrennbar diese beiden Einheiten waren. Weniger als 3 Jahre nachdem Einstein zum ersten Mal seine spezielle Relativitätstheorie vorgestellt hatte, demonstrierte Minkowski ihre Einheit mit einer brillanten Argumentation. Wenn wir uns durch den Raum bewegen möchten, können wir das nicht sofort tun. Wir müssen von unserem jetzigen Standort an einen anderen räumlichen Ort gelangen, an dem wir erst in der Zukunft ankommen. Wenn wir jetzt hier sind, können wir nicht in diesem Moment woanders sein. Wir können erst später dorthin gelangen. Wenn wir uns durch den Raum bewegen, müssen wir uns auch durch die Zeit bewegen. All diese Dimensionen haben einen gemeinsamen Faktor. Habt ihr ihn bereits bemerkt? Was ist der gemeinsame Faktor für all diese Dimensionen? Was wird vorausgesetzt? Bitte das Video jetzt pausieren und mir eure Antworten mal in die Kommentare schreiben. Es würde mich nämlich sehr interessieren, ob ihr es herausfinden könnt. Und hier kommt übrigens meine Antwort. Was Einstein 1905 über die spezielle Relativitätstheorie veröffentlichte, war die quantitative Beziehung zwischen der Bewegung durch den Raum und der Bewegung durch die Zeit. Es ging um die Bewegung und sie lehrte uns, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum eine universelle Geschwindigkeitsbegrenzung ist und dass man, wenn man sich ihr nähert, die bizarren Phänomene der Längenkontraktion und der Zeitdilatation erlebt. Aber Minkowski machte einen großen Sprung nach vorn, als er mathematisch erkannte, dass sich eine Bewegung durch die Zeit genauso verhält wie eine Bewegung durch den Raum. Nachdem er zum ersten Mal seine Ableitung der Raumzeit abgeschlossen hatte, hielt Minkowski einen Vortrag und sagte diese berühmten Sätze. Fortan ist der Raum und die Zeit allein dazu verdammt, in bloße Schatten zu verblassen. Und nur eine Art Vereinigung der beiden wird eine unabhängige Realität bewahren. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, führt dies zu einem ganz anderen Bild des Universums, als wir es aufgrund der alten newtonischen Vorstellung vom absoluten Raum und der absoluten Zeit angenommen haben. Wenn wir stationär und unbeweglich sind und in derselben räumlichen Position verbleiben, bewegen wir uns mit der maximal möglichen Geschwindigkeit durch die Zeit. Wenn wir uns schneller durch den Raum bewegen, bewegen wir uns langsamer durch die Zeit und es erscheinen kürzere räumliche Entfernungen entlang unserer Bewegungsrichtung. Und wenn wir masselos wären, hätten wir auch demnach keine andere Wahl, als uns mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Entfernungen entlang unserer Bewegungsrichtung würden auf Null reduziert werden. Wir würden unsere Strecke sofort erleben. Und ebenso wird sich die Zeit bis ins Unendliche verlängern. Unsere Reise wird aus unserer Sicht keine Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn man sich jetzt die physikalischen Implikationen dieser Tatsache ansieht, ist es einfach nur atemberaubend und wirkt fast wie Magie. Wir lernen, dass alle masselosen Teilchen intrinsisch stabil sind, da für sie in ihrem Bezugsrahmen überhaupt keine Zeit vergeht. Sie können niemals verfallen. Also können wir Raum und Zeit nicht getrennt behandeln, da sie untrennbar miteinander verbunden sind. Die Bewegung durch das eine beeinflusst unsere Bewegung durch das andere, ungeachtet aller anderen Eigenschaften, die der Raumzeit innewohnen. Wir können beide nicht voneinander getrennt behandeln. Wir brauchen beide zusammen, um unsere Realität zu beschreiben. Stell dir mal vor, ich und du, wir haben zwei Münzen, bei denen jede entweder Kopf oder Zahl anzeigen kann. Du hast eine, ich habe eine und wir sind extrem weit voneinander entfernt. Jeder von uns wirft sie in die Luft und klatscht sie auf den Tisch. Wenn wir die Münzen werfen, rechnen wir damit, dass die Chance 50-50 beträgt, dass jeder von uns ein Kopfergebnis aufdeckt und 50-50, dass jeder von uns Zahl erhält. Im normalen Universum sind deine und meine Ergebnisse völlig unabhängig voneinander. Wenn du Kopf hast, ist die Chance, dass meine Münze entweder Kopf oder Zahl anzeigt, immer noch 50-50. Aber unter bestimmten Umständen könnten diese Ergebnisse verschränkt sein. Das heißt, wenn wir dieses Experiment durchführen und du Kopf hast, weißt du mit 100%iger Sicherheit, dass meine Münze Zahl anzeigt. Noch bevor ich es dir überhaupt sage, du wüsstest sofort, selbst wenn wir durch Lichtjahre getrennt wären und noch keine einzige Sekunde vergangen wäre. Und bevor wir hier weitermachen, müssen wir verstehen, was Quantenverschränkung überhaupt ist. In der Quantenphysik bleiben verschränkte Teilchen miteinander verbunden, so dass Aktionen an einem Teilchen ausgeführt werden, sich auf das andere auswirken, selbst wenn sie durch große Entfernungen getrennt sind. Dieses Phänomen hat Albert Einstein verärgert, also nannte er es bla 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 bla. Wieso muss jeder dieses eine Beispiel von Einstein aufführen? Egal, die Regeln der Quantenphysik besagen, dass ein unbeobachtetes Photon in allen möglichen Zuständen gleichzeitig existiert, aber wenn es beobachtet oder gemessen wird, nur einen Zustand aufweist. In der Arbeit von 1935 untersuchten Albert Einstein, Boris Podolsky und Nathan Rosen, wie stark korrelierte Quantenzustände miteinander interagieren würden. Sie fanden heraus, dass zwei Teilchen, die stark korreliert sind, ihre individuellen Quantenzustände verlieren und stattdessen einen einzigen, vereinheitlichen Zustand teilen. Wie entsteht also dieser Zustand? Nun, ein Laserstrahl, der durch eine bestimmte Art von Kristall durchgeschossen wird, kann dazu führen, dass einzelne Photonen in Paare von verschränkten Photonen aufgespaltet werden. Die Photonen können durch eine große Entfernung getrennt sein. hunderte Kilometer oder sogar viel, viel mehr. Wenn sie beobachtet werden, nimmt Photon A einen Upspin-Zustand. Das verschränkte Photon B, das nun weiter entfernt ist, nimmt einen anderen Zustand an, der relativ zu dem von Photon A ist. In diesem Fall einen Downspin-Zustand. Zu den Spins der Photonen kommen wir später. Der Zustandübergang zwischen Photon A und Photon B erfolgt mit mindestens 10.000-facher Lichtgeschwindigkeit, möglicherweise sogar augenblicklich, unabhängig von der Entfernung. Doch in der Quantenphysik verschränken wir normalerweise keine Münzen, sondern einzelne Teilchen wie Elektronen und Photonen. Wobei beispielsweise jedes Photon, wie bereits erwähnt, einen Spin von entweder plus 1 oder minus 1 haben kann. Wenn man den Spin eines dieser Teilchens misst, weiß man sofort, welchen Spin das andere hat, auch wenn es sich hier auf halbem Weg durch das Universum befindet. Bis man den Spin eines der beiden misst, existieren beide in einem unbestimmten Zustand. Sobald aber auch nur einer gemessen wird, kennt man sofort die möglichen Zustände des anderen. Wissenschaftler haben hier auf der Erde Experimente durchgeführt, bei denen sie zwei verschränkte Photonen durch viele Kilometer getrennt haben und ihre Spins innerhalb von Nanosekunden gemessen haben. Und ja, Photonen haben einen Spin. Man kann es aber jedoch mehr mit einer Richtung vergleichen. Wissenschaftlich ausgedrückt haben die Energiepakete nach den Maxwell-Gleichungen einen Drehimpuls in einer bestimmten Größe pro Photon. Photonen gehören also zu den ganzzähligen Spins und sind somit Bosonen. Es können also beliebig viele Photonen denselben quantenmechanischen Zustand besitzen, was zum Beispiel in einem Laser realisiert wird. Während etwa der Elektronenspin parallel oder antiparallel zu einer beliebig vorgegebenen Richtung ist, kann der Photonenspin wegen fehlender Masse nur parallel oder antiparallel zur Flugrichtung, also zu seinem Impuls, orientiert sein. Also wissen wir, wenn wir bei einem der beiden Photonen einen Plus-1-Spin messen, dass das andere Minus-1 ist, und zwar mindestens 10.000 Mal schneller, als wir mit Lichtgeschwindigkeit kommunizieren könnten. Das klingt erstmal unglaublich, aber könnten wir diese Eigenschaft, die Quantenverschränkung, nutzen, um von einem Sternsystem zu unserem eigenen zu kommunizieren? Das klingt erstmal unglaublich, aber könnten wir diesen Effekt, diese Quantenverschränkung, nutzen, um von einem fernen Sternsystem zu unserem eigenen zu kommunizieren? Die Antwort lautet ja, wenn man eine Messung an einem entfernten Ort als eine Form der Kommunikation betrachtet. Aber wenn man von Kommunikation spricht, will man in der Regel etwas über sein Ziel wissen. Man könnte zum Beispiel ein verschränktes Teilchen in einem unbestimmten Zustand halten, es an Bord eines Raumschiffs schicken, das bis zum nächstgelegenen Stern fliegt, und ihm sagen, dass es nach Anzeichen von felsigen Planeten in der bewohnbaren Zone des Sterns suchen soll. Wenn man einen sieht, macht man eine Messung, die das Teilchen, das man hat, in den Zustand plus 1 zwingt. Und wenn man keinen sieht, macht man eine Messung, die das Teilchen, das man hat, in den Zustand minus 1 zwingt. Daher, wenn wir das jetzt weiter ausführen, wird das Teilchen, das wir auf der Erde haben, entweder im Zustand minus 1 sein, wenn wir es messen, und uns sagen, dass unser Raumschiff in der Ferne einen felsigen Planeten in der bewohnbaren Zone gefunden hat. Oder es wird im Zustand plus 1 sein und uns sagen, dass es keinen gefunden hat. Wenn wir wissen, dass die Messung durchgeführt wurde, sollten wir in der Lage sein, unsere eigene Messung durchzuführen und sofort den Zustand des anderen Teilchens zu erkennen, selbst wenn es viele Lichtjahre entfernt ist. Das ist ein brillanter Plan, der mal im Internet aufgestellt wurde. Aber es gibt ein Problem. Die Verschränkung funktioniert nur, wenn man ein Teilchen fragt, in welchem Zustand du gerade bist. Wenn man ein verschränktes Teilchen in einen bestimmten Zustand zwingt, bricht man die Verschränkung auf. Und die Messung, die man auf der Erde vornimmt, ist völlig unabhängig von der Messung auf dem fernen Stern. Hätten wir das ferne Teilchen einfach mit plus 1 oder minus 1 gemessen, dann würde unsere Messung hier auf der Erde entweder minus 1 oder plus 1 ergeben und uns Informationen über das Lichtjahre entfernte Teilchen liefern. Indem wir aber das entfernte Teilchen zwingen, plus 1 oder minus 1 zu sein, bedeutet das, dass unser Teilchen hier auf der Erde, unabhängig von dem Ergebnis, eine 50-50-Chance hat, plus 1 oder minus 1 zu sein. Das heißt, diese Informationen können wir dann nicht benutzen, ohne dass es einen Einfluss auf das Teilchen hat, das so viele Lichtjahre entfernt ist. Indem wir aber das entfernte Teilchen zwingen, einen Zustand von plus 1 oder minus 1 einzunehmen, bedeutet das, dass unser Teilchen hier auf der Erde unabhängig von dem Ergebnis eine 50-50-Chance hat, plus 1 oder minus 1 zu sein, ohne dass es einen Einfluss auf das Teilchen hat, das so viele Lichtjahre entfernt ist. Dies ist eines der verwirrendsten Dinge in der Quantenphysik. Die Verschränkung kann dazu verwendet werden, Informationen über eine Komponente eines Systems zu erhalten, wenn man den vollständigen Zustand kennt und eine Messung der anderen Komponente oder Komponenten vornimmt. Aber nicht, um Informationen von einem Teil eines verschränkten Systems zum anderen zu senden. So clever diese Idee auch ist, es gibt immer noch keine Kommunikation, die schneller ist als das Licht. Aber ich kann euch jetzt noch nicht entlassen, denn es ist was super Interessantes passiert. Eine künstliche Intelligenz hat es geschafft, ein neues Theorem aufzustellen, was völlig ist. Dazu habe ich aber das Video hier für euch vorbereitet. Schaut euch unbedingt das Video an und teilt es mit euren Freunden. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu mir, zu meinem Instagram-Account und Discord-Server. Schaltet ein und joint den Kanälen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, euch alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.